Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir müssen dringend über Fußball reden. Wir, das sind
Uni Balzert,
Marc Posthaus
und Andreas Boller. Tabelle lügt nicht, heißt es. Und das heißt, der WSV steht auf dem Abstiegsplatz ganz schnell. Uni, drei gute Gründe, was muss der WSV tun, um das Abstiegsgespenst, das schaurige Halloween-Abstiegsgespenst zu verscheuchen?
Drei gute Gründe.
Drei Dinge, die jetzt passieren müssen.
Punkt, Punkt, Punkt heißt drei Punkte holen.
Nochmal, und noch drei andere. Ja, genau. Sag mal, noch drei andere. Was muss passieren?
Ja, was muss passieren? Also ich glaube, man sollte die guten Dinge aus dem Freitagsspiel in Gladbach mitnehmen. Ich glaube, da gab es einige gute Dinge. Ich erinnere nur an das 2:0, Ballgewinn im Mittelfeld. Einer geht tief, einer gibt dem Ballführenden die Option, den Ball in die Tiefe zu spielen. Ich glaube, diese Dinge sind letzte Woche auch trainiert worden und dann macht Bornemann das 2:0. Das war auch so eine Aktion, fand ich, sollte für die nächsten Wochen auf jeden Fall Auftrieb geben. Und wenn wir schon mal so tief sind, die negativen Dinge, ich finde, die Gegentore habe ich mir halt nochmal angeguckt. Man sieht halt, dass die jungen Burschen da hinten in der Dreierkette noch ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen. Wenn möglich, diese Fehler natürlich abstellen, weil wenn du solche Fehler machst, dann wird es schwierig.
Jetzt hast du noch einen?
Einen habe ich noch, okay. Und ja, den neuen Trainer am besten so schnell wie möglich präsentieren, weil es wird definitiv ein neuer kommen, so wie ich das verstehe. Und wenn möglich, wenn man das Gefühl hat, dass man den richtigen hat, dann den neuen Trainer natürlich.
Du hast jetzt 100 Jahre Zeit gehabt, nachzudenken, deine drei Gründe oder deine drei Dinge, die der WSV dringend abstellen muss oder wo er dran arbeiten muss, damit es jetzt wieder rausgeht aus dem Kellerchen.
Also ich hätte jetzt gesagt, drei Gründe, die dazu führen, dass Besserung herbeigeführt wird, sind drei Punkte gegen Uerdingen, drei gegen Duisburg und drei in Lotte.
Aus das den nächsten drei Spielen. Nee. So ungefähr, aber...
Ja, also natürlich müssen wir über die Gegentore sprechen. Das muss reduziert werden. Das war auch am Freitag wieder ein Problem. Der WSV ist leider aktuell so ein bisschen die Schießbude der Liga. Dann wünsche ich mir einfach mehr Mut im Offensivspiel. Das war aber am Freitag gegen einen richtig guten Gegner zu sehen, gerade in der ersten Halbzeit bis zur Terrazino-Auswechslung. Dann drehte sich das Spiel so ein bisschen und in der zweiten Halbzeit war Gladbach einfach zu stark. Und dann wünsche ich mir, dass die Mannschaft mit der gleichen Energie auf dem Platz steht in den nächsten Wochen, so wie sie es auch am Freitag getan hat. Weil ich habe jederzeit erkannt, dass die Mannschaft unbedingt wollte, auch wenn es hinterher ja einfach nicht mehr gereicht hat, weil Gladbach einfach zu gut war in der zweiten Halbzeit.
Ja, und Manu startet jetzt durch als Cheftrainer.
Das wahrscheinlich nicht.
Also?
Der wird jetzt wahrscheinlich nochmal Mittwoch im Pokal, Niederrhein-Pokal-Achtelfinale gegen Kai an der Seitenlinie stehen, vielleicht dann auch gegen Uerdingen. Aber parallel hat der Mann, glaube ich, aktuell einen 24-7-Job, weil er gleichzeitig Trainer ist und Sportdirektor ist und die Suche nach einem neuen Trainer läuft.
Ja, das sind ja Namen schon genannt worden. Zwei, die bekannt sind, aber oft ist es ja so, dass die als Erste genannt werden, dann ist ja wie in der Politik, dass es die dann nicht werden. Das wäre Björn Mehnert, ist auf dem Markt nach dem Beurlaubung in Bocholt und Sebastian Tiralla, der bei Türkspor Dortmund raus die ersten Spieltage nicht überstanden hat, weil da die...
Ja, Marc hat aber, glaube ich, noch einen Namen, ne?
Ja, also ich versuche jetzt das mal zusammen zu addieren. Ich habe am Freitag in Mönchengladbach auf der Tribüne im Grenzlandstadion Mike Wunderlich gesehen. Der Mann ist gut bekannt, hat eine tolle Karriere hingelegt, hat letztes Jahr im Sommer seine aktive Karriere beendet. Ich habe den auch gesehen gegen den 1. FC Köln U21 auf der Tribüne beim WSV vor 10 Tagen beim Heimspiel. Und Wunderlich hat mit Manu zusammengespielt bei Viktoria Köln seinerzeit. Und Wunderlich ist auf dem Markt, weil er bei Bergisch Gladbach in der Mittelrheinliga zurückgetreten ist. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das passen könnte.
Warum ist er zurückgetreten, weißt du das? Also der ist ja, glaube ich, erst seit Sommer da, ne? Oder war er schon länger da tätig?
Ja, ich tue mich jetzt schwer, eine Analyse dazu zu starten, aber so wie ich es gelesen habe, lag es unter anderem daran, ja, dass nicht ganz so professionell gearbeitet wurde, also nicht von seiner Seite aus, sondern dass er sich mehr von der Mannschaft, glaube ich, erwartet hätte in Sachen Professionalität, Trainingsbeteiligung und so weiter. Und das hat ihm offenbar nicht so gut gefallen. Und da wäre er beim WSV natürlich an der richtigen Stelle, weil auf Profibedingungen wird er trainiert.
Und lass uns nochmal dran erinnern, was für ein super Fußballer er war. Bei Viktoria Köln so eine Art Denkmal mit Vater Wunderlich.
Ja.
Da waren schon zwei Wunderliche, die da die Fäden gezogen haben bei der Viktoria. Bei der Viktoria ich sag mal, läuft es relativ gut. Da gibt es keinen Grund, da jetzt irgendwie sich Ambitionen oder Hoffnungen zu machen, dass es in Viktoria bald einen Trainerwechsel gibt.
Ja, da ist ja Olaf Jansen Trainer, ja. Erfahrener Trainer, bei denen läuft es gut.
Ja, die
gut
kriegen sogar auch relativ viele Gegentore, aber schießen auch viele
und,
Tore.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich so aus dem Bauchgefühl heraus würde ich auch sagen, wunderlich wäre jetzt auch noch nicht so gut beraten, vielleicht jetzt schon. Ja.
Also der WSV wäre eigentlich eine gute Station.
Gute Station, ja.
Ich halte das für eine gute Idee.
Ja, ist ein Offensivspieler gewesen, überragende Freistöße.
Ja, der hat auch dem WSV nicht nur einmal wehgetan.
Und hat dann auch nochmal am Schluss, wäre vielleicht früher mal zu einem größeren Verein besser gegangen als Fußballer, aber da war die Verbundenheit mit der Viktoria, ist dann zum Schluss nochmal nach Kaiserslautern gegangen, war da auch.
War da auch zeitweise Stammspieler, ja. hat die mit in die zweite Liga geschossen, hat dann irgendwann seinen Stammplatz da verloren. Aber es ist ein super Fußballer.
Also über ihn hieß es definitiv, dass er eigentlich in Anführungsstrichen hätte höher spielen müssen und länger höher spielen müssen, weil er wirklich so ein richtig guter Fußballer war. Ich hatte mal gelesen, das ist aber schon länger her, jetzt nicht in dem Zusammenhang, dass er eventuell zum WSV kommt, dass er sich immer extrem unter Druck gesetzt hat und dass ihm das so ein bisschen im Weg gestanden hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber er will anscheinend die Trainerlaufbahn einschlagen und da wäre der WSV auf jeden Fall eine gute Adresse.
Ich kann mir vorstellen, bei Viktoria, da waren die Erwartungen und die Aufgaben für ihn unheimlich vielfältig. Und dann hast du noch einen Vater, der praktisch der Chef vom Verein ist und oder zumindest da überall die Fäden zieht. Da baut sich dann schon Druck auf. Das lassen mal, beim WSV gibt's wieder ganz andere Probleme. Ja. Und das würde passen. Aber ja, Pokalspiel gegen FC Krai.
Aus der Landesliga.
Landesliga im Stadion am Zoo, 19.30 Uhr. Bitte keine Verlängerung am Mittwochabend. Weil das kostet Kraft und Körner, das haben wir jetzt gelernt. Das ist nicht einfach für eine Mannschaft, so weit wegzustecken.
Kostet auch Nerven.
Kostet wieder. Also, ein schönes 3:0 gegen den FC Krai im Stadion.
Und dann im Viertelfinale gegen Oberhausen ein schönes Spielchen zu haben. Das in ewige Oberhausen. Duell gefühlt in Oberhausen.
Ja, leider. Klar. Und danach, nach Oberhausen?
Ja. Nach Oberhausen ist noch nicht Schluss und dann kommt vielleicht Rot-Weiß Essen.
Okay. Ich bin hier oben, ist dann der Himmel irgendwo. Okay, der Pokalhimmel, kommt immer näher.
Ich würde sagen, erstmal Krai am Mittwoch.
Dann kommt irgendwann Bayern München. Genau, du musst nur ganz weit nach oben gucken, dann kommt das alles irgendwann an.
Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie auch die Startaufstellung am Mittwoch aussieht. Ob Gaetano Manno und sein Trainerteam mit Adli Lacheb und Christian Voss sich dann wirklich für die A11 entscheidet oder ob durchrotiert wird. Das war in Solingen, ist ja ein bisschen rotiert worden. Das ist dann auch wegen der roten Karte für Christian Wozniak fast schief gegangen. Aber es ist schon spannend, weil Samstag geht es ja schon weiter. Und Samstag, Uerdingen ist ein Muss-Spiel. Der WSV muss am Samstag gewinnen, weil die Chancen gegen Uerdingen zu Hause zu gewinnen sind definitiv größer als zu Hause gegen Duisburg oder in Lotte. Deshalb ist das für mich ein absolutes Muss-Spiel.
Ich bin eine tibetische Gebetsmühle. Ich sage immer, den Pokalspieler darfst du nicht verlieren, weil nicht in der zweiten, dritten Runde, weil irgendwann muss auch mal ein bisschen Geld in die Kasse kommen und das kannst du halt mit dem Pokal schaffen.
Sehe ich auch so.
Ja, und deswegen würde ich mir wünschen, dass alles, was gut und teuer ist und spielen kann, am Mittwoch schon spielt und der Samstag kommt von selbst.
Genau, so würde ich es auch sehen. Also beides sind Muss-Spiele.
Ja.
Das Spiel gegen Krai am Mittwoch, da muss weitergekommen werden und am Samstag gegen Uerdingen. Und wie du, was hast du jetzt gesagt? Da muss man gucken, wie weit man kommt. Ne?
Oder? Ja, ja.
Genau, also nicht nur jetzt im Pokal natürlich, sondern ich finde auch, man sollte am Mittwoch mit der bestmöglichen Aufstellung spielen.
Mit der höchstmöglichen Intensität.
Absolut. Und dann muss man gucken, wer dann am Samstag zur Verfügung steht. Und wenn dann klar ist, wer dann gegen Uerdingen spielt, dann müssen die halt.
Vielleicht hat man das Ding ja auch nach 45 Minuten im Sack. Und
das
dann
kann
man
das bisschen, wäre optimal.
Muss man nicht dann wie wild dann auf 7-0 spielen.
Dann können wir
aber
uns alle zurückgehen.
Dann kommt am Samstag dann ein interessantes Spiel. Das ist ja unser WZ-Derby. Also unsere WZ hat ja die Hauptstandorte in Krefeld und in Wuppertal. Also ist kein richtiges Derby, aber ein WZ-Derby. Und ich sag mal, die Sorgen von den KFC wollten wir auch nicht haben, oder? Da ist ja doch, also alles, was man liest und hört,
beschäftigt sich nicht mit der Thematik auf dem Rasen.
Genau.
Man muss sagen, dass die Mannschaft, so wie sie zusammengestellt ist, wirklich für die Verhältnisse und wenn man berücksichtigt, was die da alles mitmachen müssen, bisher eine überragende Saison spielen. Das ist so. Und wenn man WZ Krefeld liest, dann beschäftigt sich WZ Krefeld berechtigterweise viel mit Dingen, die abseits des Platzes
stattfinden. Ja, wenn die Spieler mal 2 Tage sich frei nehmen.
Genau.
Oder sozusagen, dann ist ja mehr oder weniger.
Anfang der Woche, letzte Woche gestreikt.
War ein Streik, ja. Genau. Ja. Aber auch irgendwo nachvollziehbar. Ich glaube, die September-Gehälter waren noch nicht überwiesen. Also habe ich so gelesen. Davon muss man vorsichtig sein, wenn man nicht alle Verträge und sowas gesehen hat. Aber die werden schon einen Grund gehabt haben. Und klar, zwei Tage kein Training, da macht jeder ein bisschen Lauf oder so. Das bringt jetzt eine Mannschaft nicht um. Ist aber ein Zeichen und zeigt, dass die Geschichte, ja, ein Schrecken ohne Ende oder ein Ende mit viel Schrecken wieder KFC wieder erwischen kann. Das wäre ja nicht das erste Mal.
Und nichtsdestotrotz, um da nochmal drauf zurückzukommen, bin ich nicht der Einzige, der am Anfang der Saison davon ausgegangen wird, dass es so eine Uerdinger Saison wird wie vor 2 Jahren oder 3 Jahren, als sie völlig chancenlos abgestiegen sind, wo der Kader so kurz vor knapp, alles wurde noch in den Einkaufswagen geworfen, ohne Sinn und Verstand und dann Abfahrt. Aber das passiert nicht. Die haben, glaube ich, 4 oder 5 Punkte mehr als der WSV. Aber das ist der Maßstab am Samstag.
4 steigen ab. Lassen wir mal tippen, rechnen, vermuten. Könnte Türkspor Dortmund sein, wenn die nochmal die Kurve kriegen, sieht sehr schwer aus für sie und KFC sieht nicht viel besser aus. Aber Hochkeppel zum Beispiel, KFC, ja, mit der Lizenz.
Das, ja, okay.
Und
sportlich, ja.
Ja, sportlich.
Das daneben ist, nicht, na klar.
So, und dann haben wir da unten noch stehen Schalke und Hochkeppel ist noch jetzt nach oben gerutscht. Hochkeppel sehe ich das nicht so. Ich glaube, die sind da irgendwo solide aufgestellt. Das ist nicht so. Haben auch den Schnitt gemacht, haben 6 Spieler dann beurlaubt. Das zeigt, dass da irgendwie
unter anderem Kevin Pires.
Pires, Sokuta Paso, ja. Haben da den Schnitt gemacht. Also das sieht mir eher so aus, als hätten die das Heft des Handels noch in der Hand. Während Türkspor das so ein bisschen getrieben ist. Schon mit dem Platz, mit wissen nicht, wo sie spielen sollen. Gut, dann haben wir auch noch unten drin Schalke.
Wiedenbrück.
Und Wiedenbrück, beides keine Mannschaften, die ich jetzt zu den Absteigern zählen würde.
Du hast recht, Andreas, aber ich finde, man sollte gar nicht großartig auf die anderen gucken,
ja.
Weil man sollte sich eher mit sich selbst beschäftigen und auch der WSV hat trotz des Tabellenplatzes meiner Meinung nach nicht den Kader, um bis zum Ende gegen den Abstieg zu spielen. Also so selbstbewusst kann man sein und das hatte Manu auch im Laufe der letzten Woche, nachdem der Trainer freigestellt wurde, auch gesagt. Der Kader ist definitiv gut genug, um irgendwo im Mittelfeld zu landen. Und das sehe ich auch so.
Uni, du kennst die Geschichten von den Mannschaften, die eigentlich nicht gegen den Abstieg spielen wollten. Leverkusen, Wolfsburg, es sind alles schon passiert. Und plötzlich waren sie unten drin.
Ja,
also
aber
ich sehe das
beim WSV
ja, nicht. Ich sehe das jetzt im Zeitpunkt, dass man den Abstiegskampf annehmen muss.
Ja, natürlich muss man den annehmen.
Aber also jetzt ist der wirklich, ich finde, es geht nur noch um den Klassenerhalt jetzt erstmal.
Ja,
die nächsten Monate.
Der Tabellenplatz deutet darauf hin, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass der WSV sich am Ende der Saison irgendwo im Mittelfeld platziert.
Ja, das sollten die Spieler lieber nicht so im Kopf haben, weil das muss ja erstmal erarbeitet werden.
Ja klar, muss das erarbeitet werden.
Die, aber hören ja vielleicht gar nicht unseren Podcast. Also von daher können wir ja hier locker erzählen. Aber ja, ich stelle eine These auf, an der ich mich dann gerne auch irgendwann um Weihnachten herum oder Anfang nächsten Jahres zu Beginn der Rückrunde messen lassen muss. Ich glaube, wenn der WSV jetzt in die Trainerkiste greift und den richtigen Trainer da rausgreift, und rauspackt und an den Dingen gearbeitet wird, die bisher offensichtlich nicht so gut gelaufen sind und die auch Gaetano Manno jetzt angesprochen hat, dann ist das möglich, dass man sich da unten ausarbeitet. Das Programm ist jetzt hart in den nächsten Wochen, aber es kommen auch wieder Gegner, die der WSV schlagen muss. Und ich bin bei Öni. Wir wollen positiv bleiben und ich glaube und hoffe, dass der WSV sich da irgendwie mit den Qualitäten, die er auch durchaus hat, da auch rausarbeiten wird.
Ja, und dann muss man vor allem die Fehler abstellen.
Ja.
Also es war ja eigentlich, ihr sagtet, war eine ordentliche Leistung, wird aber jetzt auch nicht in die Euphorie verfallen.
Nee,
die ersten zehn Minuten waren wackelig, dann haben sie sich gefangen, dann haben sie eigentlich fast die ganze Zeit über gut verteidigt.
Und ein Tor nach Ecke erzählt, das erste in dieser Saison, endlich.
Das war, glaube ich, nicht einstudiert, aber wie auch immer.
Aber später keine Rolle, aber endlich.
Also ich
glaube schon, weil
ein Knackpunkt war, dass man nach dem 2-0 relativ schnell das 2-1 bekommen hat.
Ja.
Ich glaube, wenn man da länger das 2-0 gewahrt hätte, dann wäre vielleicht auch eine Überraschung möglich.
Ja, und noch schlimmer war, dass man nach dem 2-2 dann ganz schnell da 3-2
bekommen. Ich glaube, drei Gegentore in 6 Minuten.
Also ich sag mal, nochmal 10 Minuten dann in der zweiten Halbzeit da 2-2 halten, dann sind die Gladbacher auch ein bisschen vorsichtiger und dann läuft es vielleicht am Ende gut raus, weil ansonsten ist ja ganz ordentlich verteidigt worden.
Ja, also
das war jetzt nicht nur, du machst bei dem Stand von 2-2 den individuellen Fehler, der Ball springt zu weit und dann ist es passiert.
Ja, ich finde auch beim 1-2 sieht Wimmer auch nicht gut aus, weil der Stürmer steht mit dem Rücken zum Tor. Da muss er blocken, ja. Der darf nicht zum Schuss kommen. Also das Tor hätte auch meiner Meinung nach einfach verhindert werden.
Zwei 19-jährige Lehrgeld.
Ja, Lehrgeld bezahlt, ja.
Ja. Muss man aber wahrscheinlich auch dann einfach einkalkulieren, hat Gaetano Manu ja auch im Interview mit uns nach dem Spiel gesagt. Und das ist auch völlig okay. Bilica und Wimmer sind beides talentierte Jungs. Ja. Und die werden an diesen Fehlern einfach auch wachsen. Natürlich wäre es gut gewesen, wenn ein Niki Dams mit seiner Erfahrung hinten in der Dreierkette gespielt hätte oder man sich vielleicht für Bilogrevic entschieden hätte, der 90 Minuten auf der Bank saß und auch nicht eingewechselt wurde, als Terrazino raus musste mit seiner Oberschenkelverletzung. Aber es ist, wie es ist.
Ja, die Wechsel haben auch nicht gezogen, muss man sagen. Also gut, Lotterie. Irgendwo ist natürlich Glück dabei, aber schon sehr oft haben die Wechsel, ein Dreierwechsel oder zwei Spieler gleichzeitig haben nicht dann den Effekt gebracht, sondern es ist abgefallen, die Spielerei. Und das wäre natürlich auch wichtig, dass dann wirklich wieder Impulse von der Bank kommen. Und ich hätte auch vielleicht, ja, doch eher mal Bilogrevic nochmal zum Stabilisieren der Mannschaft. Weil die Zeit, wo er die Fehler im Mittelfeld gemacht hat, das ist ja fast schon Steinzeit da gegen Ho Keppel und gegen Oberhausen, die zwei Fehlpässe. Also die macht er im Moment nicht mehr, weil er jetzt in der Saison drin ist. Er hat ja auch sehr, sehr gut, sehr gut und sehr gut oft verteidigt und hat wenig Fehler gemacht.
Ich kann mich an Worte von dir erinnern, wo du vor ein paar Wochen nach dem Bocholt-Spiel gesagt hast, dass eigentlich mit der Auswechslung von Bilogrevic es dann wirklich erst richtig bergab ging, dass da noch eine gewisse Stabilität vorher da war. Ist schwierig zu sagen. Am Ende des Tages würde ich sagen, hat der WSV das ordentlich gemacht, mit Ausnahmen in der zweiten Halbzeit, und Gladbach war, und das finde ich das Wichtigste, war jetzt nicht in irgendwelchen Phasen des Spiels drückend überlegen. Und da das die beste U-Mannschaft ist, in dieser Liga, finde ich das erstmal in Ordnung. Das muss mitgenommen werden.
Also dort können wir, glaube ich, ohne irgendwelche Spekulationen schon mal vorhersagen, die werden von den U-Mannschaften am höchsten abschließen. Da ist Routine drin mit Korb und mit Schwers.
Lieder hinten.
Lieder. Und vorne sind da wirklich auch sehr gut Fußballer. Lukas Ulrich war mit der ersten Mannschaft, dann mit der Bundesliga-Mannschaft in Mainz.
Weiter Abend in Mainz.
Am Abend. Ja. Dann haben sie den Pesch.
Ja. Unglaubliches Tor zum 4-2. Ne? Also Spieler. Den setzt er in Stenz, den konnte man gar nicht bei
Und das war so YouTube schade sehen. Weil im Prinzip war Bilica oft im Zweikampf mit Pesch und er hat ihn eigentlich gut im Griff gehabt bis zu dem Zeitpunkt. Und dann springt ihm vor die Füße und er macht sofort das Tor. Ja. So ist das. Ja. Sollte man nicht tun, den nächsten auch gegen Krai nicht, die können auch sowas. Hast du das schon gesehen diese Saison?
Nee, die spielen ja Landesliga.
Ach, die spielen in der falschen Gruppe 2. Ne? Aber stehen auch nicht ganz so gut, glaube ich. Ne? Also hängen eher unten drin. Ne?
Ja. So sieht's aus. Also ich wollte eben nicht damit gesagt haben, dass das Pokalspiel irgendwie wie unwichtiger wäre, um das nur nochmal klarzustellen. Es ist ganz, ganz elementar, dass man Mittwoch gewinnt und sich ein gutes Gefühl für Samstag für Uerdingen holt, ganz einfach.
Ja, können wir ganz kurz sagen, Pokalwoche ist es ja.
Ja.
Bundesliga.
DFB-Pokal.
DFB-Pokal, Bundesliga, Zweite Liga, und sind auch noch Regionalligisten dabei? Ja, wissen wir nicht.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Sind nur bunt gemischt, aber so ein richtiger Kracher ist keiner dabei, außer Köln gegen Kiel.
Frankfurt-Gladbach ist vielleicht noch ganz nett. Augsburg-Schalke. Ja, Leverkusen gegen Elversberg zu Hause.
Frankfurt-Gladbach, ne?
Ja,
da gab es sogar mal ein UEFA-Pokalfinale.
Elversberg ist gut drauf. Ja. Passt mal auf.
Und Leverkusen geht so.
Ruckzuck ist Elversberg auch noch oben in der Bundesliga. Dann wird es aber richtig
heftig. Ist eng in der zweiten Liga oben.
Ich glaube, am Wochenende hat die zweite Liga wieder mal gezeigt, dass sie die wahre erste Liga ist. 45 Tore. Unglaublich.
Unter anderem 8-3. Nürnberg.
Kurz gedacht, ich hätte ein Eishockey-Ergebnis gesehen. Irgendwie Thomas Sabo, Eistigers aus Nürnberg.
Der 47. ist Miro Klose, hat sich selbst eingewechselt und hat noch 5 Stück gemacht.
Ja, nee, also Wahnsinn, das glaube ich, erlebt man wirklich nicht alle Tage.
Guckt dann aus.
Ja, Regensburg, also es gibt tatsächlich Vereine in der zweiten Bundesliga, die noch mehr Probleme als Schalke 04 haben, was schon wirklich in der aktuellen Situation sehr schwierig ist. Noch mehr, ja, Köln ist ja noch harmlos gegen die Schalker. Schwierigkeiten aktuell, aber 11 Tore und Schiedsrichter hatte viel aufzuschreiben. unser Robin Braun hatte dann viel gut aufzuschreiben. Und
konnte gut, dass draußen einer mitzählt. Ich glaube, das hat es wirklich schon mal gegeben, dass irgendwie in Spielen unteren Ebenen schon mal falsche Ergebnisse eingetragen worden sind, weil die Schiris einfach nicht mehr.
Also er hatte auf jeden Fall in seiner Zeit als Schiedsrichter in der zweiten und dritten Liga, also Profi-Fußball, hat er noch kein Spiel mit 11 Tore gehabt.
Wird er auch so schnell nicht mehr schaffen.
Wahrscheinlich auch nicht. Und aber gab auch keine Gelegenheit für ihn, sich dann irgendwie großartig auszuruhen nach dem Spiel, auch wenn er da viel schreiben musste und viel pfeifen musste, weil gestern war er dann im Ruhrstadion, Bochum gegen Bayern München, als vierter Offizieller eingesetzt. Gab es auch nochmal 5 Tore.
Ja, da hat er am Wochenende 16 Türchen in 2 Spielen. Ja. Schnitt von 8 ist so ein guter.
Vor allem bei Bayern München war halt auffällig, dass die ganz gerne den Winkel getroffen haben. Ne? Also ich habe mir die Tore nochmal angeguckt, da war ja eins schöner als das andere, muss man sagen.
Ja.
Also schöne Fernschüsse.
Es lässt sich festhalten, Bochum ist nicht Barcelona und deswegen
lief
es für die Bayern Sonntag ein bisschen besser als unter
und
der
Barcelona Woche. Jetzt ist auch ein bisschen so ein ganz klein bisschen, das relativiert die Schlappe von den Bayern. Die haben 4-0 gegen Real Madrid gewonnen.
Ja, gut.
Ja, aber sie haben gewonnen.
Ja, auf jeden
Hast
Fall
du
haben
geguckt,
sie gewonnen. Ja,
Benni?
Ich habe es eigentlich gesehen. Aber Real Madrid hätte in der ersten Halbzeit auch in Führung gehen müssen eigentlich.
Ist kein klassisches 4-0-Spiel, wo du sagst, Real ist deklassiert worden.
Aber trotzdem, Andreas, du hast recht.
Die haben den Lauf.
Die haben Lauf. Bei denen klappt im Moment
11 Spiele, 30 Punkte. Absolut, ja. 5 Punkte Vorsprung, glaube ich, schon vor Real.
Ja.
Das liest sich schon ganz gut.
Freut mich für Hansi Flick, der hier ein bisschen auch in Verruf geraten ist. Ne, wegen,
ja, vielleicht
wegen der
kommt
WM.
Er besser mit einer Vereinsmannschaft zurecht. Möglich. Oder vielleicht hat er einen guten Übersetzer.
Oder vielleicht weniger schwierige
Charaktere.
Er hat
Charaktere. Einen Westermann im Co-Trainer-Team mit dabei.
Ah, okay. Westermann
hat mal bei Betis Sevilla gespielt.
Ah, ja.
Und
also
bei Schalke 04.
Genau, bei Schalke hat er auch gespielt.
Ja, dann.
Aber im Moment scheint es alles zu passen
klar.
In Barcelona.
Läuft die alte Lewandowski-Nummer. Der Lewandowski fühlt sich wohl.
Überragendes
schießt
Tor.
Der Tore.
Das Kopfballtor von Lewandowski ist überragend.
Ja. Wenn der sich wohl fühlt und wenn der ein bisschen gehätschelt und getätschelt wird und keiner an ihm rummeckelt.
Ja, dann haben sie natürlich auch noch ein paar andere Spieler. Die haben Jamal über die rechte Seite, Rafinha über die linke
Rafinha
Seite.
Ist in einer außergewöhnlich guten Form und Lamine Jamal ist 17 und ist der jüngste Klassiko-Torschütze.
Ja. Ja, aber Champions League war ja auch, also da blickt man ja immer noch nicht so ganz durch, was jetzt die Siege bisher zu bedeuten haben, aber irgendwann wird ja mal sich so ein Bild richtig abzeichnen, dass einer mal spielen muss, um irgendwie in die andere Gruppe reinzukommen.
Ja.
Ja, aber es lässt sich aber schon festhalten. Ja. Es gibt ja keine weitere Gruppe. Es ist ja so, dass die
ich
ersten.
Weiß nicht,
ne, genau.
In die Staffelung.
Ja, ja. Aber es ist festzuhalten, dass Bayern mit 3 Punkten nach 3 Spielen jetzt auf jeden Fall schon Probleme bekommen könnte, unter die ersten 8
genau.
Und damit direkt ins Achtelfinale zu kommen. Sie würden ja Platz 9 bis Platz 24,
ja,
23, 24, ist ja Playoffs.
In diese
Playoffs.
Ja, weil du noch eine K.O.-Runde zusätzlich hast, 2 Spiele.
Gibt ein bisschen mehr Geld noch. Naja, wenn du das gewinnst, ist es gut.
Aber ich glaube, das Ziel von Bayern ist immer noch natürlich, unter die ersten 8 zu kommen, sich direkt zu qualifizieren.
Und trotzdem kommt dieser neue Modus nicht so schlecht an. Also ich habe mich jetzt auch schon dabei selber erwischt. Ich war sehr skeptisch, habe ja auch schon erwischt, mir diese Tabelle mal 2-3 Minütchen anzugucken. Wer steht auf Platz 32 und auf 14? Klar, ist die Liste da länger als gefühlt jeder Einkaufszettel. Aber
ich bin nur mal gespannt, Marc, wenn man das so weiterspinnt. Es hieß ja, das soll dazu führen, dass die letzten Spiele nicht abgeschenkt werden. Aber die Mannschaften, die dann gar keine Chance mehr haben zum Ende hin, spielen gegen eine Mannschaft, die noch eine Chance hat, unter die ersten 8 zu kommen. Oder, was passiert denn dann?
Ja, das kommt.
Aber es sind auch nur, in Anführungszeichen, 8 Mannschaften, die gar nicht weiterkommen, die komplett raus sind. Ne? Deswegen, also sind
stimmt.
Jetzt keine.
Aber trotzdem sind da ein paar Mannschaften, die.
Ja, es wird interessant.
Ja, ist ein bisschen wie in Amerika, da kannst du halt nicht absteigen. Wenn du Football spielst, kannst du schlecht sein, wie du willst, dann kannst du nicht absteigen. Das haben sie so ein bisschen eingebaut. Aber absteigen kann man. Im Wuppertaler Amateurfußball ist die Chance gegeben, dass man absteigt. Und der Kronenberger SC hat sich wieder so ganz leise wieder mal gemeldet. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, so, das war es jetzt in der Landesliga. Es gibt nichts, die spielen eher die obere Hälfte. Jetzt haben sie am Freitagabend wieder mal verloren.
Freitagabend WSV 4 Gegentore und dann schaut man aufs Handy, Kronberg 4 Gegentore, da fährt man mit gar nicht mal so guter Laune dann nach Hause aus Mönchengladbach. Schade.
Bergisch Born.
Und erste meiner Landesliga, sehr heimstark und mit Tristan Marisch.
Was haben
Marisch.
Die für einen Platz? Weißt du,
ich war tatsächlich
noch nicht da.
Und Freitag ging ja nicht wegen WSV.
Terra Incognita oder wie das heißt. Weißer Fleck auf der Landkarte. Ich war auch noch nie.
Irgendwo in Lennep ist es auf jeden Fall. Ich wäre gerne da gewesen. Toll. Ich glaube, waren noch fast 300 Zuschauer da. Freitagabend Flutlichtspiel. Aber ging halt parallel mit dem WSV nicht. Hab mich aber Samstag ausführlich dann unter anderem mit Dustin Henner unterhalten. Und gute erste Halbzeit.
Und dann war ein Spieler, der hat dort ganz andere Pläne gehabt als der CSC.
Genau, schießt alle 4 Tore. kommt nicht so häufig vor.
Also ich habe gestern, wir haben ja um 11 Uhr gespielt, dann habe ich mir nachher noch auf dem Opa auf Jugoslawia gegen Donnerbank geguckt. Ah, ja. Da habe ich unter anderem Julian Krei auch gesehen und mit dem habe ich kurz gesprochen. Ja, der hat mir halt gesagt, normalerweise, wenn er 3 Tore schießt, darfst du das Spiel nicht verlieren. Hat er natürlich recht. Der Kronberg bekommt dann, nachdem sie dann das 3-3 auch noch gemacht hatten, dann noch den Gegentreffer zum 4-3. Und die Kronberger kassieren einfach zu viele Gegentore. Das
kann ja sonst immer 2, aber das hat sich, jetzt tatsächlich auch erledigt. Jetzt haben sie mal 4 kassiert. Gekriegt, ja. Das mit der Konstanz ist. Also jetzt kommt.
Kennst du den Torschützen?
Tristan Marisch, nur vom Namen.
Junger Spieler, glaube ich. Ne?
Ja, 23 ist er. Ja. Ist schon,
glaube ich, ein bisschen länger gehabt.
Ja, hat einfach einen, hat jetzt auch vorher schon 6 Tore geschossen. Also das 4-3 habe ich noch mal im Video gesehen, setzt er überragend den Winkel. Da kann Ruji Kuwajima, der Torwart von Kronberg, gar nichts machen. Bei Kronberg ist einfach so ein bisschen die Thematik, die müssen einfach schauen. Es wird jetzt eine Analyse geben bei Luciano Villardi. Der Trainer kehrt jetzt zurück, dann hört er sich an, was Dustin Hähner und Michele Villardi, das Interims-Duo, zu berichten haben. Und dann müssen die Köpfe zusammenstecken. Und es muss irgendwie erreicht werden, dass da ein bisschen Konstanz reinkommt. Weil dieser Tabellenstand einfach auch irgendwo gefährlich ist. Ja, du bist irgendwo 7., 8., aber der Weg nach unten ist nicht weit. Und jetzt kommt Süchteln, Tabellenvierter, dann kommt Kosovo-Düsseldorf ganz oben. Dann in Holzheim bei der gefühlt Millionentruppe. Ich will gar nicht sagen, dass ich mir Sorgen mache, weil Kronberg eine gute Mannschaft hat. Nur, sie müssen es halt immer auf den Platz bekommen und immer ans Limit kommen. Dann kannst du auch oben mitspielen, ansonsten nicht.
Also der WSV sozusagen nach meiner Einschätzung, das ist schon Abstiegskampf pur für mich. Das sollte dringend losgehen beim CSC. Sollte man gucken, dass man gar nicht erst in diese Bredouille kommt. Ja, und die Bredouille ist beim SV Germania, die wird immer größer. Also da, ich glaube, einen Sieg haben sie jetzt geholt in der Bezirksliga, die Germanen, und alles andere verloren. Also das hört sich jetzt nicht so gut an, aber die Überraschung des Wochenendes war ja die Freunde vom FSV Vohwinkel, die Füchse.
Die haben in Tüttgücefelbert 5-0 verloren. Ich habe mich auch sehr gewundert, als ich gestern das Ergebnis
sah. Ja, nachdem sie vorher 5 Siege in Folge gefeiert haben.
Die waren oben dran. Tüttgücefelbert spielt bisher jetzt auch noch nicht so eine besonders gute Saison. Die sind ja Aufsteiger aus der Kreisliga A. Und es ist halt auffällig, Tüttgücü macht in der 41. das 1-0, war auch dann der Halbzeitstand. Und dann hat sich Vohwinkel so ein bisschen abschießen lassen. Und Trainer Bach war auch sehr unzufrieden. Mit der Leistung.
Gerade wenn man Marc
Bach kennt. Wenn man so eine Serie hat, ist ärgerlich dann so ein Spiel. Also man kann so ein Spiel mal verlieren, jede Serie reißt, aber 5-0 hört sich dann wirklich aus wie ein gebrauchter Tag.
Ja.
Und keiner hat irgendwie die Kurve gekriegt.
Also natürlich hat Tüttgücü auch individuelle Qualität, die haben gute Leute in ihren Reihen.
Ja, aber es ist ja keine Mannschaft, die da mit Selbstvertrauen ins Spiel gegangen ist.
Ist auch für Vohwinkel eher ungewohnt. Untypisch. Man kann ein Spiel verlieren, aber eigentlich kommt sehr selten vor, dass sie sich so abschießen lassen.
Jetzt der TSV Ronsdorf wieder gleich auf mit FSV?
Ich habe die Tabelle jetzt nicht im Kopf.
Aber sind wieder näher rangerückt, haben gewonnen.
3-0 gegen SC Felber, zweite Mannschaft.
Pflichtsieg.
Ja, Pflichtsieg würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich würde bei Ronsdorf nicht von Pflichtsieg sprechen, weil Ronsdorf bis vor ein paar Monaten noch
hast du auch wieder
natürlich ist die Saison bisher läuft super, das muss man auch dazu sagen. SC Felbert zweite muss wohl aber keinen so guten Tag gehabt haben. Jeden Punkt, den die Ronsdorfer im Moment holen, ist für die Tabelle gut und auch fürs Selbstvertrauen gut. Und ich glaube, in Ronsdorf passt im Moment einiges zusammen.
Ja. Also wir haben im Grunde genommen in Anführungszeichen nur ein Sorgenkind, wobei eines dann von dreien auch schon wieder zu viel ist. Und das ist Germania. Da werden wir uns auch weiter damit beschäftigen müssen, wie die irgendwie Punkte einheimsen.
Gestern haben die schon hinter sich, also ja. Von daher ist da auch nichts zu machen.
Gestern haben die sehr unglücklich verloren, vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung, aber jetzt auch wieder 2 schwere Spiele.
Insofern. Ich finde, wenn du dann in so einer Situation auch noch unglücklich verlierst, dann tut's richtig weh, weil dann denkst du dir wahrscheinlich, jetzt spielen wir gut und kämpfen und machen und tun und trotzdem reicht's nicht. Und
das raubt dir so viel Energie.
Ja, das stelle ich mir sehr schwierig vor, ja.
Ja, und der Kreisliga A, der hat im Prinzip, die haben die meisten Schlagzeilen gemacht in der letzten Woche.
Ja, ich kenne noch eine Mannschaft, die 4 Gegentore gekriegt hat, weil du vorhin sagtest, WSV 4 Gegentore und
Nürnberg. Also wir können das mal ganz kurz zusammenfassen. Ich war Freitag in Mönchengladbach, der WSV hat 4 Gegentore bekommen. Ich habe Samstag Schalke 04 gegen Greuther Fürth geguckt. Schalke hat 4 Gegentore bekommen. Ich habe gestern Linde gegen Union geguckt. Neutral, war für keine Mannschaft.
Ja, ich glaube, bei den Toren von Linda hast du gejubelt, habe ich gesehen.
Das ist nicht korrekt, was du sagst. Ich habe die jubelnden Linda nach dem Spiel gefilmt, was auch irgendwo meine Aufgabe ist und worüber die Jungs sich auch freuen. Aber ich hätte auch euch gefilmt, wenn ihr euch gefreut hättet. Aber die Schlussphase war nicht die von Union gestern.
Union spielt auf Linde, es steht bis in die Nachspielzeit 2-2 und dann eine unglückliche Aktion, ein Einwurf, der irgendwo genau zum falschen Spieler kommt, also zum Gegenspiel. Und dann ist die Sache gegessen.
Ja, Andreas, wir haben uns ja privat auch schon mal sehr oft über Einwürfe unterhalten. Ja, ne? Also,
Uni, kannst du dich erinnern, wir waren in Belek mit dem WSV im Trainingslager und ein Trainer, ich weiß nicht mehr genau, wer es war.
Thomas Oral.
Genau.
FSV Frankfurt.
Und der dozierte mit seinen Spielern und sagte, die gefährlichste Situation ist in der eigenen Hälfte ein Einwurf für uns. Da gehen so viele Bälle verloren. Da muss höchste Konzentration und genau das ist passiert.
Genau das ist gestern bei uns passiert. Also nur noch mal kurz, wir haben nach dem 2-0 Rückstand das 2-2, also 1-2 und 2-2 gemacht.
Verdient zu dem Zeitpunkt?
Verdient, also ich sag mal so, die ersten 55, 60 Minuten war ich überhaupt nicht mehr zufrieden. Dann haben wir nach einigen Wechseln eine bessere Leistung gezeigt, sind auch aufs Unentschieden drangekommen, waren meiner Meinung nach dem 2-2 auch näher dran, das 3-2 zu machen. Und haben dann in 90+1 einen Einwurf in der eigenen Hälfte. Und leider unser Serdar Özdemir, das ist ein bekannter Name in Wuppertal, auch wenn ich ihn jetzt namentlich nenne, aber ich weiß, dass der das auf jeden Fall verschmerzen kann, macht einen Einwurf, der taktisch ungünstig ist. Und dann laufen wir in der Kontersituation und der Stürmer von Linde schießt dann aus 18 Metern mit links oben in den Giebel rein.
Ich will nicht, dass das zu kurz kommt. Ja, Öni ist dann sehr in seinem Trainerding und sieht dann den Fehler, den seine Mannschaft gemacht hat. Das ist aber auch ein überragendes Tor von Stratmann. Ne? Der fliegt da, glaube ich, mit 180 km/h in den Winkel. Ja. Und der wirklich gute Torwart Nico Edelmann hat da überhaupt gar keine Chance, nicht mal im Ansatz, diesen Ball zu halten. Es hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so viel für Linde gesprochen, auch also wenn die auch ein gutes Spiel gemacht haben. Also taktisch hat Linde das eigentlich gegen euch clever gemacht, weil die haben euch ein bisschen den Ball überlassen, haben euch ein bisschen kommen lassen. Ihr hattet da so ein bisschen eure Probleme mit, machen 2 schöne Tore. 1-0 super herausgespielt, 2-0 von Christian David, wie er da seinen Gegenspieler, ich glaube Jim Bodur war es, eingedreht hat.
Osan
Ja. Wie dem auch sei, aber den dreht er schon überragend ein und Dominik Kaiser köpft den dann ein. Die machen super Tore und du spürst bei Linde einfach jederzeit diesen Zusammenhalt. Da gibt es auch kein negatives Wort auf dem Platz, auch wenn es dann mal schlecht läuft. Der bleibt es einfach auf dem Platz selber ruhig.
Stimmt, aber dann muss ich sagen, haben wir dann so ab der 60. Minute ganz klar das Kommando übernommen.
Ja, eure 4 Wechsel.
Nach den 4 Wechseln und dann finde ich, haben wir ab der 60. ein wirklich gutes Spiel gemacht, sind dann zurückgekommen, 2-2 geschossen und sind eigentlich drauf und dran, das 3-2 zu machen. Und du hast die Wechsel angesprochen, auch da würde ich jetzt im positiven Sinne dann den Serdar Özdemir nennen, weil der war einer von den Vieren und der Junge ist nach einem Jahr schwerer Verletzung wieder zurückgekommen, hat ein richtig gutes Spiel
und ist ein
gemacht,
super Fußballer.
Macht dann natürlich am Ende so einen Fehler und dann verlierst du so ein
Andreas, Spiel. Ich habe wirklich selten erlebt, dass erstmal Trainer 4 Wechsel auf einmal vornehmen, das kommt ja schon mal vor, aber dass die dann so viel Impact auf ein Spiel haben und so viel mehr Energie.
Hätte man gerne beim WSV.
Also Uni hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dann vielleicht anders aufzustellen am Anfang.
Würde ich mir wünschen, wenn beim WSV neue Dreier
reinkommt. Ist man immer klüger natürlich. Klar. Also ich meine, die Jungs haben es gut gemacht. Ich will jetzt aber auch nicht den Vieren, die dann ausgewechselt worden sind, die komplette Schuld in die Schuhe, darum geht es ja auch gar nicht.
Nein. Aber Linde ist auf einem guten Weg, ihr seid noch dran. Da ist ja oben, kann ja jeder jeden Punkt abnehmen. Das hat man gesehen, die Rotter haben jetzt ihren 12. Sieg in 13 Spielen.
Ja, also Rott strauchelt nicht.
Aber auch nur 2-1 gewonnen, also nicht die glatte Nummer. Gell?
Andreas, was heißt nur 2-1? Ja, sie haben in Union Velbert gespielt. Union Velbert hat schon anderen Mannschaften sehr wehgetan, unter anderem hier.
Aber das zeigt ja doch, dass das alles noch kein Selbstläufer ist bei denen. Es gibt ja so Mannschaften, die ziehen
da durch. Aber auch da würde ich sagen, wir hatten vorhin über Germania gesprochen, wenn du dann so knappe Dinger noch verlierst. Aber
das
in dem Fall
so
sage ich dir, bei Rott ist es sogar, wenn du dann so ein Ding auch gewinnst, ne? dann gibt dir das Selbstvertrauen. Ja,
die haben vor 2 Wochen gegen Union auch 2-1 gewonnen.
Ja, und das ist jetzt der springende Punkt. Die Rotter spielen jetzt gegen Sonnenborn. Erster gegen Zweiter. Da kommen jetzt natürlich die Topspiele. Und wenn Rott diese Spiele gewinnt, dann muss man ganz klar sagen, dann sind sie auch absolut berechtigt da oben, wo sie sind. Sind sie im Moment sowieso, weil die haben halt die meisten Punkte. Wenn sie diese Topspiele in den nächsten Wochen dann für sich entscheiden, ja, dann können sie wahrscheinlich im Winter schon mal die Sektkorken.
Aber, ja, ganz so weit würde ich jetzt, noch nicht gehen.
Da kann aber viel passieren.
Nein, aber am Ende des Tages ist es so, dass Rott bisher alle Spiele bis auf das eine in Langenberg gewonnen hat, eine überragende Saison spielt und jetzt auch einfach diese 50-50-Spiele, wie gegen euch, wie gestern gewonnen hat. Und das geht euch bisher leider, dann aus eurer Sicht leider, so ein bisschen ab. Ihr habt diese 50-50-Spiele mit Ausnahme Sonnborn letzte Woche halt nicht gewonnen und seid jetzt deswegen ein bisschen hinten
Aber dran. Eine Sache müssen wir noch ansprechen. Tim Domann hat sich schwer verletzt im Spiel gegen Grün-Weiß im Pokal. Und da die Sache ist jetzt nach einem Bericht in der WZ von der Staatsanwaltschaft aufgegriffen worden. Da gibt es eine Untersuchung. Wie heißt es? Gefährliche Körperverletzung? Verdacht oder Anfangsverdacht, sonst wird es nicht geprüft. Meine Meinung ist, da ist im Vorfeld halt eben gepostet worden, zeigt, wie dumm es ist, solche Dinge zu posten, wenn man die vielleicht gar nicht so meint, aber so dummes Zeug zu posten, hat Konsequenzen. Jetzt sieht man mal, was das eigene Geschwätz für Konsequenzen haben kann. Denn da sieht dieses Foul, wird in ein ganz anderes Licht gesetzt, durch diese Posts auch. Und auch, wir wissen ja alle, die Rivalität Breite Burschen und Grün-Weiß, die ist schon
die
uralt.
Die Plätze sind auch gefühlt nebeneinander, das kommt
ja
auch noch hinzu.
Es gab da früher, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, auch Wünsche von Grün-Weiß, auch den Platz im Rauental halt auch für Trainingseinheiten zu nutzen. Und also da war schon immer so ein bisschen Rivalität. Und jetzt ist das passiert, Foul an Tim Domann und Wadenbeinbruch. Ja, und jetzt wird ermittelt. Da muss man abwarten. Ist ein schwebendes Verfahren, deswegen würde ich Teufel tun, jetzt zu sagen, der oder der hat recht. Aber ich glaube, es ist gut, dass es nicht beim Fußballkreis landet. Denn bei der Kreisspruchkammer gibt es ja auch wieder Interessen von Vereinen. Also alleine dadurch, dass der Klaus Seewald jetzt nicht gezwungen ist, dieses Ding zu verhandeln, weil er ist Vorsitzender.
Kann er ja auch nicht, weil es ja keine rote Karte für das Foul gegeben hat. Ne? Also der Kreis ist da.
Aber ich weiß auch eins, Andreas, also es ist besser da aufgehoben, wo es jetzt wahrscheinlich ist.
Ja, weil da neutrale Menschen, die sich die Sache anschauen.
Ja, anschauen ist halt auch, ich finde es problematisch relativ, weil, also ich glaube, es waren ungefähr 150 Zuschauer da, ich war selber nicht da, ich habe mit 20 Leuten gesprochen und gibt es 20 verschiedene Meinungen, ob das Foul Absicht war, ob der den Ball spielen wollte, was vorher geredet wurde. Es gibt so viele, in Anführungszeichen, Wahrheiten, die da zusammenkommen. Ich will überhaupt nichts relativieren, aber man weiß es einfach nicht.
Was da nachher gesagt worden, also dieser Satz, Auftrag erfüllt, ist der so gesagt worden, ist der von jemand gehört worden?
Was ja noch dazu kommt, nach Spielbericht ist ja Domann in der 41. ausgewechselt worden.
Ja, da ist dem Schiedsrichter ein Fehler unterlaufen.
Genau. Das war kurz vor Schluss. Kommt ja dann auch noch dazu, der ist kurz vor Schluss ausgewechselt worden.
Richtig.
Also das ist alles ein bisschen verworren. Ich finde, man sollte sich da jetzt so als Außenstehender ein bisschen zurückhalten und gucken, was da jetzt passiert. Aber was ich auf jeden Fall positiv finde, das hat der Trainer von Breite Burschen, ja der Vater von Tim Domann, auch nochmal klipp und klar gesagt, ich glaube, der Trainer von Grün-Weiß-Wuppertal, der Güni Kotschermann, die haben miteinander gesprochen.
Ja, super.
Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr positiv, dass da die Gemüter jetzt versucht werden, so ein bisschen runterzufahren und da nicht irgendwelche Vorwürfe öffentlich im Grunde genommen getätigt werden. Und alles Weitere muss man jetzt gucken, was da passiert. Aber ich finde auch, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, wie es im Moment im Raum steht, muss es eine Konsequenz geben, weil das, finde ich, das darf nicht sein. Sowas.
Genau, und dann sollten die beiden Vereine schleunigst sehen, dass sie das auf eine vernünftige Ebene wieder bekommen. Ja. Also das kann nicht sein. Irgendwann wird Grün-Weiß wieder aufsteigen in die Kreisliga.
Die müssen ja nicht mal aufsteigen. Es gibt ja im Februar 2025 Grün-Weiß gegen Breite Burschen 2. Und deswegen, das ist Rückspiel. Ne?
Ja.
Deshalb.
Ja. Also
man trifft auch wieder aufeinander.
Ja. Die Dinge sind passiert, ist nicht gut, ist nicht alles andere als gut, aber man muss es beenden.
Ja.
Da darf nicht hier irgendwie so ein Oberbammer Kleinkrieg draus entstehen.
Und ich finde wirklich nochmal, wenn man nachweisen kann, dass da jemand bewusst jemanden verletzt hat, ja, dann finde ich, muss es auch Konsequenzen geben.
Ja.
Wenn, ich sage nochmal ganz klar, wenn es so gewesen wäre.
Vorsatz nachweisbar bei einem Fußballspiel, glaube ich, halte ich für relativ schwierig. Aber dass jetzt darüber debattiert wird und diese Debatte losgetreten getreten wurde, ist sehr wichtig.
Ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen hat, ist schon ein Zeichen für alle Freunde. Leute, haltet mal die Kugel flach und nehmt euch mal zurück. Das kann nämlich auch wirklich böse ausgehen für euch, wenn ihr solche Sachen macht auf dem Platz. Das ist ja ein Signal für alle. Ja.
Und was auf gar keinen Fall zu kurz kommen darf, was wir hier auch noch nicht gesagt haben, gute Besserung, ja, Tim Lohmann. Genau, und wir hoffen, dass er bald wieder auf dem Fußballplatz steht. So ein toller Fußballer und Torjäger. Und
damit beenden und so wir das Kapitel erstmal, weil wir, wie gesagt, schwebendes Verfahren. Es ist immer schwierig, da rum zu spekulieren. Alles Gute und schnelle Genesung, dass es in der Rückrunde spätestens im Frühjahr vielleicht wieder weitergeht. Terrazino genauso, Muskelfaserriss.
Ist das so? Hat er einen Faserriss? Ist schon die Diagnose da? Nee. Ich weiß noch nicht.
Ich habe es auch gelesen. Ich weiß nicht genau.
Vielleicht habe ich es auch nur getippt.
Ja, ja, sah sehr danach aus.
Nee, ich habe auch gelesen,
Muskelfaserriss. Sah sehr danach aus.
Ja, aber nicht, wenn dann hoffentlich nur Faserriss, dann hoffentlich ist der Faserriss nicht so groß. Dann ist ja auch schnell auch dann schon mal ein Bündelriss. Und da ist die Ausfallzeit ja schon mal sehr unterschiedlich, von 2 bis 6 Wochen. Weil ein Terrazino in der Gladbach-Form hilft dem WSV sehr weiter. Marco Terrazino war in der eigenen Hälfte und hat einen Ball an der Außenlinie gewonnen mit so viel Intensität zurück. Ja, finde ich, finde ich super, das gesehen zu haben. Und das habe ich bisher einfach noch nicht so häufig in der Regelmäßigkeit gesehen. Und das war ein gutes Zeichen.
Ich packe jetzt wieder die tibetische Gebetsmühle an mit Marco Terrazino mit Anlaufen die auf die erste Kette. Das ist keine gute Idee gewesen. Das ist viel zu lang so gelaufen. Also der ist jetzt gegen Gladbach weiter zurückgezogen hat er gespielt. Und angelaufen sind Cejas und Bornemann.
Ja, ich würde mich freuen, wenn also für Marco Terrazino der Platz gefunden wird.
Der keinen Effekt hat, dann und läuft auch noch mit an. Das ist,
wir haben das dieses Thema ja schon oft genug besprochen. Also eigentlich ist er ein Schlüsselspieler in dieser Mannschaft. Sollte er sein,
wenn
mit
er
seiner
die
Qualität,
verteilt.
Mit seiner Vita. Und ich finde auch, er ist besser aufgehoben, wenn er aus einer etwas tieferen Position kommt, weil er einfach fußballerisch so gut ist, um da auch so ein bisschen die Fäden in der Hand zu haben und unter anderem solche Pässe zu spielen wie am Freitagabend auf Bornemann, der dann natürlich mit Tempo...
Das war Zechas. Der Ball in die Tiefe sah so aus.
Dann nehme ich es wieder zurück, Terrazino, und war nicht deine Aktion.
Terrazino hat trotzdem bis zu seiner Auswechslung, das soll nicht zu kurz kommen, auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht.
Zechas loben, aber trotzdem hat Terrazino bis zu seiner
Zechas Tor gemacht und Tor vorbereitet, ganz, ganz wichtig. Und einer, der sich immer reinhängt, wird wichtig werden in den nächsten Wochen.
Ja, und vielleicht noch den Jugendbereich. Der WSV hat jetzt dann doch wahrscheinlich keine Chance mehr bei der U17-Nachwuchsmannschaft. Hat jetzt am Fingerbruch verloren, 3:0.
Genau.
Aber wahrscheinlich auch ein bisschen hoch, das Ergebnis. Da ist, glaube ich, doch der Weg nach oben.
Ja, ist jetzt ein bisschen unwahrscheinlich geworden, dass sie sich noch qualifizieren. Aber wenn man ganz ehrlich ist, vor der Saison hat ja auch keiner damit gerechnet, dass der WSV da so gut mitspielen, so nah dran sind. Ich finde, man sollte jetzt einfach diese Hinrunde so gut wie möglich abschließen und dann gucken, was wirklich Fakt ist. Und dann sich gut vorbereiten und im neuen Jahr wieder angreifen.
U19 hat sich stabilisiert.
2:0 gewonnen in Schonnebeck, die U19. Ja.
Also da ist jetzt auch
ganz wichtig.
Ja, sonst geht es auch nach unten gucken. Und das wäre natürlich jetzt ganz bitter, wenn man aus der Niederrheinliga absteigen würde. Aber das wird nicht passieren.
Nee, das wird nicht passieren. Auch der WSV, erste Mannschaft, wird nicht absteigen. Also das wird auch nicht passieren.
Ich bin da ganz, ganz wichtig, dürfen wir nicht vergessen, wo wir gerade doch intensiv über den Amateurfußball gesprochen haben, Uni-Hallenturnier. Gestern war Stichtag in der Kreisliga A. Wir wissen ja alle, es sind immer 8 Mannschaften direkt qualifiziert für die Uni-Halle. Das
nicht
ist,
immer, aber.
Ja, aber momentan ist das so. Das ist momentan der WSV.
Ja.
Als Regionalligist, Kronenberg als Landesligist, die 3 Bezirksligisten. Haben wir 5. Und dann kommen noch 3 Kreisligisten zu. Und gestern war der Stichtag. Und jetzt kommt das Interessante und Spannende. Und das werden wir natürlich als WZ auch noch aufgreifen und darüber schreiben, was die Hintergründe sind. Normalerweise wäre es so gewesen, dass Viktoria Rott als Tabellenführer, Sombor als Tabellenzweiter und FK Jugoslawia als Tabellendritter für die Unihalle qualifiziert wäre. Jugoslawia ist aber vom Kreis gesperrt worden wegen eines selber ausgetragenen, unangemeldeten Turnier irgendwann in der jüngeren Vergangenheit. Wir müssen das noch recherchieren, aber dadurch ist Jugoslawia nicht dabei. Deshalb spielt Linde mit, Also Linde ist fest qualifiziert für die Unihalle. Glückwunsch an die drei Vereine. Und Uni, so leid es mir tut, wenn ihr gestern gewonnen hättet gegen Linde, wärt ihr direkt qualifiziert gewesen. Schade.
Ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, wieso sagst du mir das nicht vorher? Dann hätten wir natürlich anders gespielt.
Du warst gestern vorm Spiel im Tunnel. Da wollte
ein gutes hat es doch. Dann spielt ihr noch das Quali-Turnier in der Bayerhalle. Ist das richtig?
Genau, wir würden dann Quali-Turnier in der Bayerhalle spielen.
Ich glaube, es ist diesmal nicht in der Bayerhalle, aber...
Ah, okay. Mag sein, aber um uns dann... Für die Unihalle.
Können doch schon mal warm laufen für die Unihalle.
Vielleicht gar kein Die Halle Fehler. Interessiert mich im Moment gar nicht. Okay. Wir müssen erstmal am Sonntag Hellas Wuppertal schlagen.
Ja, aber die Geschichte mit Jugoslawien ist spannend, weil die sind auch fürs sehr, sehr attraktive Südhöhenturnier eingeladen worden, aber die dürfen da nicht teilnehmen, weil der Kreis Jugoslawien gesperrt hat. Also da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu recherchieren für uns. Wir müssen auch mal beim Kreis nachfragen, was es damit auf sich hat. Aber Jugoslawien ist so ein bisschen gebrochen, was die Geschichte angeht, weil
also
die
sind sehr traurig. Also wenn es das ist, was ich glaube, dann gibt es so Sperrzeiten. Wenn der Verband selbst was organisiert, ist, da gibt es keine anderen Spiele oder Turniere. Das sind so Schutzzonen.
Ja, ich glaube, Jugos hat dieses Hallenturnier an einem Tag ausgeführt, als entweder das Uni-Hallenturnier war
irgendwie
oder
irgendwie sowas. Also es gibt Sperrzeiten und da darf halt nichts anderes stattfinden. Ist ja auch irgendwie logisch, weil sonst verwässert es. Sonst hast du so Geschichten wie beim Tennis, wo ein Spieler drei Turniere gleichzeitig spielt und wenn er da weiterkommt, dann spielt er da nicht mehr. Und das ist alles.
Die Geschichte wird auf jeden Fall seziert.
Ja.
Hundertprozentig.
Ja, und wir hören uns wieder nächste Woche. Da haben wir einen besonderen Gast, den kennen noch viele hier in Wuppertal, Knut Hartwig, zu Zweitliga-Zeiten Stürmer, Angreifer des Wuppertaler SV. Dann auch ein geschätzter Kollege hier in der WZ-Sportredaktion. Knut Hartwig ist mittlerweile Pressechef oder Presseexperte vom Deutschen Fußballmuseum. Manche kennen ihn auch von einer ganz anderen Sache als Fritz Walter in dem WM-Film von 1954. Und der Bezug zu uns jetzt ausgerechnet nächste Woche ist am Sonntag darauf.
10. November.
10. November spielt der WSV zu Hause im Stadion am Zoo gegen den MSV Duisburg. Und im Kader vom MSV steht der Sohn vom Knut Hartwig, der Luis. Und da sind wir mal gespannt, was der Knut, zu wem er dann die Daumen drücken wird, wenn der WSV
gegen
den MSV
spielt. Ich habe da so eine Ahnung.
Okay. Ja, wir freuen uns sehr auf ihn und hören uns dann am Montag wieder. Tschüss. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Dies ist ein Podcast der WZ.